Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger und ich begrüße Sie wieder bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus der Schweiz zugeschaltet, Frau Daniela Bomater. Daniela, bist du mit in der Leitung?
Ja, ich bin hier. Hallo Tom.
Hallo Daniela, schön dich hier mit in der Leitung zu haben. Du bist hier als Geschäftsführerin von Energie Schweiz, einem Subventionsprogramm für Energieeffizienz und für erneuerbare Energien des Schweizer Bundesamtes für Energien. Und wir haben dich eingeladen, um über ein Thema zu reden, das eigentlich in aller Munde ist, wo wir dachten, es wäre spannend, einmal anders drüber nachzudenken. Nämlich Nachhaltigkeit. Wir hatten das genannt, nachhaltig denken, bewusst handeln. Einfach aus deiner Sicht nachhaltig, was meint das in einem umfassenden Sinn?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage gleich am Anfang. So. Und ich glaube, das Wort ist ja auch sehr, sehr belastet, aber ich versuche mal, vielleicht in ein paar Worten zu schildern, wie wir das bei Energie Schweiz eigentlich verstehen und warum wir Nachhaltigkeit, so wie wir sie verstehen, einfach sehr wichtig empfinden. Wir sind das Bundesamt für Energie, das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Energieverbrauch in der Schweiz. Energie hat auch sehr viel mit CO2-Ausstoß zu tun. Und CO2-Ausstoß, das wissen wir ja, hat wiederum etwas mit der Klimaerwärmung zu tun und betrifft insofern eigentlich den ganzen Planeten. Jetzt, wenn wir bei Energie Schweiz, was wir versuchen zu tun, ist wir haben einfach festgestellt, oder wir sehen, dass wir in der Schweiz, und dasselbe gilt übrigens auch für Deutschland und die ganze westliche Welt eigentlich, in den letzten 45 Jahren dreimal so viele Energieressourcen verbrauchen, wie vor 45 Jahren. Das heißt, unser Energiebedarf ist ganz massiv angestiegen durch viele der technologischen Entwicklungen, die in den letzten 45 Jahren passiert sind. Und da spielt IT eine Rolle, da spielt das Internet zum Beispiel eine große Rolle, die Smartphones, aber auch andere technologischen Entwicklungen. Eine große Rolle spielt dabei auch die Mobilität. Und was wir einfach feststellen ist, dass wir auf diesem Niveau von Energieverbrauch viel mehr verbrauchen, als uns die Erde eigentlich zur Verfügung stellt oder als auch wieder nachwächst. Das heißt, es gibt dann so in der Schweiz, nennen wir das die 2000-Watt-Gesellschaft, ein Ziel, wo man sagt, eigentlich möchten wir nur so viel Energie verbrauchen, wie auch natürlich wieder nachwachsen kann. Und das ist jetzt mal so ein Zielpfad, auf dem wir sind, wo wir versuchen, mit ganz verschiedenen Maßnahmen einfach den Energieverbrauch wieder auf ein Level zu senken, der nicht ausbeutend ist, der Welt, der Erde gegenüber, sondern, und da kommt eben das Wort wieder rein, sondern nachhaltig im Sinne von, es könnte auch über eine längere Zeit dann auf diesem Niveau bleiben.
Lass mich eine sehr fundamentale Frage stellen und ich weiß, die ist so nicht beantwortbar, aber ich finde sie als Frage trotzdem spannend. Wir reden ja in verschiedensten Dimensionen über die Nachhaltigkeit und über die Ausbeutung der Erde. Du hast den CO2-Ausstoß angeführt, der anstehende katastrophale Klimawandel ist wahrscheinlich, wenn wir hier nicht rasant gegensteuern. Es gibt auf verschiedensten Ebenen dieses Thema der Nachhaltigkeit. Meine simple Frage, und ich bin gespannt, wie du das siehst, aber vielleicht auch, wie das in einer Agentur wie der Energie Schweiz diskutiert wird. Warum machen wir das eigentlich? Warum sind wir in dieser Situation, dass wir uns so übersteuern, dass wir eigentlich hier auf einem Crashkurs mit unseren Lebensgrundlagen sind?
Ja, ich beginne vielleicht mit der Antwort, wie sie wahrscheinlich aus von Agenturseite gegeben würde oder wie wir es auch intern diskutieren. Das würde wahrscheinlich so im Sinne gehen von, wir haben über die letzten Jahre große technologische Fortschritte gemacht, von denen wir alle profitieren. Es hat unser Leben verbessert. Und was wir hier jetzt sehen mit dem Klimawandel ist eigentlich so ein kleiner Downside dieses technologischen Fortschritts, den wir aber nicht missen möchten. Das heißt, die Diskussion in technologischen und auch wissenschaftlichen Kreisen wird eigentlich ganz stark so geführt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir technologisch großen Fortschritt gemacht. Jetzt müssen wir halt ebenfalls über Technologie, das finde ich eben interessant, auch wieder Lösungen finden, um die Negativseiten dieser Entwicklung zu mitigieren, auszumerzen, zu verbessern. Das heißt, es gibt eine Menge Leute, die überzeugt sind, dass die Lösung dieser Probleme auch wieder technologische Lösungen sind.
Ich bin ja schon nicht davon überzeugt, dass das Problem ein technologisches Problem ist. Und da würde ich auch gerne nachfragen, weil ich glaube, dass das vielleicht den Blick auch ein bisschen verändert. Der technologische Fortschritt ist natürlich energieintensiv. Aber technologischer Fortschritt kann ja alles Mögliche sein. Das kann ja auch die Technologie sein, energieeffizienter zu sein. Das ist ja auch eine Form von Technologie. Insofern allein der technologische Fortschritt bestimmt ja noch nicht, dass das ein energieausbeutender oder nicht nachhaltiger Fortschritt ist. Einfach, wir machen die Technik, die wir anstreben zu tun. Und genauso wie wir ganz archaisch altes Bild aus Eisenschwert oder Pflugscharen machen können, ist nicht ein Problem des Eisens ist, dass draußen Schwert oder eine Pflugschare wird, sondern es ist eine Frage von uns, warum wir diese Technologie Eisen zu welchem Zwecke verwenden. Ist es wirklich eine technologische Sache letztendlich, dass sagen, es ist Teil der technologischen Dynamik, dass wir in der Situation sind, dass wir, wie hast du gesagt, 45, dreimal so viel Energie verbrauchen wie vor 45 Jahren?
Ja, genau. Ich verstehe deine Frage und die Antwort ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ich glaube, die Ingenieure und die Techniker, die haben sich in den letzten 45 Jahren einfach auf Fortschritt konzentriert. Schau zum Beispiel die Mobilität an. Die Autoentwicklung ist einer der großen Energiekonsumenten. Da ging es ja über verschiedene Schritte einfach zu verbesserten Autos. Da wurde nachher Sicherheit hochgeschrieben, da wurde Schönheit, Geschwindigkeit, Ästhetik, das waren alles Werte, nach denen Autos gebaut wurden. Die Energieeffizienz war in diesen Jahren, bis vor ganz wenigen Jahren beim Autobauen einfach kein Kriterium. Und ich würde gern mit dir da reinschauen, wie man das auch aus Bewusstseinssicht eben sehen kann. Ich glaube, dass einfach die Wertesysteme andere waren in diesem Prozess. Das heißt, wenn der Wert, ein schnelles, schönes Auto zu konstruieren und das auch zu kaufen, höher ist als ein effizientes, kleines, wendiges Fahrzeug, dann, dann werden solche gebaut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, es hat viel auch mit Wertesystemen zu tun. Was ist uns wichtig in der Gesellschaft?
Und warum haben wir solche Wichtigkeiten entwickelt, wie, wie wir sie offensichtlich haben? Ich meine, ein Argument scheint mir einsichtig zu sein. Und das hat viel damit zu tun, dass wir die Folgen unseres Handelns nicht absehen können immer. Mhm. Und dass, dass unser Handeln Folgen hat, die wir erst im Laufe unseres Handelns merken und irgendwann müssen wir gegensteuern. Und das ist ja auch vollkommen legitim, dass man einfach denkt, ja ganz naiv, dass unser Energiereservoir unbegrenzt ist. Und es gab ja, es ist noch nicht so lange her, man braucht ja sich nur an die Energiedebatte Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zurückerinnern, wo wirklich es fast gesellschaftlicher Konsens war, bald werden wir die Kernenergie haben und die Energiefrage wird keine Frage mehr sein. Wir werden mehr Energie haben, als wir verbrauchen können, weil wir mit der Kernkraft sozusagen die Wundertechnologie gefunden haben. Wir können so viel Energie machen, so viel können wir überhaupt nicht verbrauchen. Also wo wirklich Utopien nicht am Rande der Gesellschaft, sondern in der Mitte der Gesellschaft, der Gesellschaftsplaner da war, wir tappen hier in eine unbeschränkte Energiezukunft und das ist alles kein Problem. Mhm. Und dann kam es anders. Auf einmal kam man zu dem Punkt, Moment, die Kernenergie hat Riesenprobleme. Und das war ja ein riesiger Umdenkungsprozess. Und er ist in der Welt ja kaum wo so weit fortgeschritten wie in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, ja, dass man das so problematisch sieht. Das ist mir einsichtig. Und das sind Lernprozesse. Ist das schon Erklärung genug?
Ich bin mir nicht sicher. Es wäre interessant, da mehr herauszufinden. Ich glaube, es ist ein großer Teil der Erklärung, auch im Sinne von Weiterentwicklung, also von Entwicklungen, die durch gewisse Phasen durchgehen müssen, im Sinne von etwas daraus lernen, korrigieren, wieder anpassen, wieder daraus lernen. Aber ich glaube, was du ansprichst, geht eine ganze Stufe noch tiefer und das ist, ich würde das so beschreiben, gleichzeitig mit dieser Entwicklung, die da passiert ist, hat es auch wie eine Entkoppelung von, könnte man das so sagen, von Natur und menschlichem Leben oder menschlichem Denken und Handeln gegeben. Mhm. Also ich finde es zum Beispiel symptomatisch, dass wir von Ressourcen sprechen. Also es gibt da, glaube ich, auch eine Instrumentalisierung in dieser gleichen Zeit der Natur und der Umwelt. Und das hat auch in den letzten wenigen Jahrzehnten wahrscheinlich stattgefunden, wo Natur und diese sogenannten natürlichen Ressourcen, auch Öl und Windenergie oder was immer man da nehmen will, zum Instrument geworden ist und nicht Teil von einem großen Ganzen, zu dem wir auch gehören.
Mhm. Es könnte ja auch sein, dass diese ganze Nachhaltigkeit-Fragestellung oder diese, lassen Sie mich so formulieren, die Nachhaltigkeitskrise, in der wir gerade stecken, eigentlich uns darauf zurückweist, dass irgendetwas in unserem Verhältnis zur Natur, zur Umwelt, zu uns, zum Ganzen nicht stimmt. Also dass all diese Symptome, die wir haben, ja, und CO2 jetzt als ein, mal als ein sehr einfaches und sehr drängendes Symptom genommen, dass wir zum ersten Mal die Erde als Ganzes aufheizen, in einer Weise, wie das ja noch vor 100 Jahren undenkbar war, dass wir die Temperatur dieses Globus verändern können. Das kommt ja auch dazu, dass wir sind in einer völlig anderen menschlichen Situation. Also vor 100 oder 200 Jahren, ich glaube, Menschen hätten sich auf den Kopf gegriffen, wenn man eine Debatte geführt hätte, wir würden die Temperatur des Globus verändern können.
Genau. Aber ist es nicht auch interessant, dass das, was du hier antippst, ja auch einhergeht mit der Entwicklung des Menschen in eine ganz individualistische Richtung. Also diese ganze Individualisierung des westlichen Menschen und die auch die Vereinzelung und zu einem gewissen Grad der Narzissmus. Ich merke, ich glaube, das hängt zusammen, dass wir uns auch als Menschen, als Einzelmensch so speziell und herausragend und losgelöst von allem anderen sehen, dass dadurch diese Verbindung zum Ganzen eigentlich gekappt wurde oder jedenfalls sehr eingeschränkt ist.
Das ist interessant, weil unsere Verbindung, lass uns mal auf unsere Verbindung zur Erde formulieren, ja? Also es gibt verschiedenste Bereiche, wo man das jetzt festmachen kann, aber die Beziehung zur Erde als Ganzes. Wir haben hier schon eine Beziehung, du hast es ja angesprochen, wo wir von Ressourcenknappheit, von Überproduktion und Ähnlichem sprechen. Und das stimmt ja auch alles, ja? Und von eingeschränkten Lebensbedingungen. Das drückt ja alles schon in der Sprache ein gewisses Verhältnis zu diesem Globus aus.
Genau.
Und dieses Verhältnis zu diesem Globus, nämlich den, ich sag mal, als Ressource primär wahrzunehmen, ja, mit der man umgehen muss. Die Ressource von, was man mit dem Acker machen kann, die Ressource, was man mit dem Wald tut, die Ressource, was man mit den Ölvorkommen tut, die Ressource, was man auch mit Wind jetzt anstellen kann und Sonnenenergie anstellen kann. Das sind für sich ganz legitime Fragestellungen, aber da ist ja etwas schon dahinter, es primär die Welt als Ressource zu sehen. Also was ich spannend finde, man kann diese Debatte natürlich sehr stark auf dem ökologischen und auf den ökologischen Notwendigkeiten stellen, und das finde ich total wichtig, aber weil wir eben auch eine Sendung für Bewusstsein und Kultur sind, finde ich es auch wichtig, einmal diese Bewusstseins- und Kulturfragen dahinter zu stellen. Und eine Bewusstseinsfrage ist, und bin ich neugierig, ob du mir hier zustimmst, dass die Welt als Ressource zu sehen natürlich eine Frage vom Bewusstsein ist.
Ja, da stimme ich hier absolut zu. Und also ich dachte gerade so, als du geredet hast, es ist ja eigentlich schon spannend, wenn wir jetzt Sonnenenergie, finde ich eigentlich ein spannendes Beispiel. Ich hatte gerade so diesen Flash daran zu denken, dass über lange Jahrhunderte die Sonne als Göttin angebetet wurde. Also diese Connection zur Sonne und die Sonne als Lebensquelle und als die, die uns das Leben ermöglicht. Das war über Jahrhunderte, Jahrtausende wahrscheinlich das, wie Menschen die Sonne wahrgenommen haben. Mhm. Wirklich als Lebensquelle. Und wenn wir jetzt so sehen, dass wir jetzt über Sonne nachdenken im Bereich Energie als Energiequelle und auch da wieder sehr instrumentalisiert. Und da gibt es so Berechnungen, wie viele tausend Jahre es genügend Energie von der Sonne gibt, damit wir noch viel mehr Energie verbrauchen können, als wir das jetzt tun. Und da merkst du so, das wird mir jetzt so klar, diesen Disconnect, wie auch da dann sofort wieder instrumentalisiert wird. Mhm. Das ist sehr spannend.
Nee, ich finde es auch spannend. Und wenn man das wirklich so an der Sonne weiterverfolgt, ja, das, zumindest aus meiner Sicht, ja, kann ja auch kein Plädoyer dafür sein, jetzt einfach zu alten magisch-mythischen Vorstellungen zurückzugehen. die Sonne als mythisches etwas wahrgenommen wird, das ja auch, wenn man diesem mythisch-magischen Denken nachgeht, ja damit zu tun hat, dass man dieser Sonne radikal ausgeliefert war. Mhm. Also dieses Bewusstsein war ja auch ein Bewusstsein des Ausgeliefertseins und des besänftigen Wollens. All das waren Bewusstseinsformen, die hatten auch ganz handfeste Gründe. Ja? Und das, was wir jetzt so ein bisschen kritisch angemerkt haben, dass wir dazu ein instrumentelles Verhältnis entwickelt haben zur Sonne, hat natürlich, und da können wir vielleicht noch mehr drauf eingehen, wirklich auch diese kritische Seite, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir uns eine viel größere Möglichkeit entwickelt haben, durch unser Bewusstsein in der Welt zu wirken. Das heißt, all das, wo wir sagen können, die Schattenseite davon ist vielleicht dieses instrumentelle Bewusstsein, hat ja auch die Lichtseite, dass wir als Menschen uns Gestaltungskraft entwickelt haben. Wir bauen nicht nur Häuser, wir bauen ganze Zivilisationen, wir bauen eben Kraftwerke, wir kommunizieren über Internetradio und all das, das hat oder kann zumindest haben diese instrumentelle Seite, weil das ist aus diesem instrumentellen Verständnis heraus entwickelt sich dann ja auch die technische Fähigkeit, das zu machen. Aber das kann ja nicht nur negativ sein.
Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass es ja gerade, wenn wir bei der Sonne bleiben, eigentlich absolut genial ist, dass wir hier jetzt auch eine Möglichkeit gefunden haben, eine Kraft zu nutzen oder die Kraft der Sonne umzuwandeln in, man könnte sagen, völlig verschiedene Formen, oder? Ich mache ein kleines Beispiel, was mich eigentlich immer sehr fasziniert. Mit Solarenergie kann man ja nicht nur wärmen, jeweils völlig logisch, dass man Wärme erzeugen kann, aber mit diesen ganzen Prozessen kannst du zum Beispiel ja auch kühlen. Also ich finde das ein faszinierender Gedanke, dass wir gelernt haben, mit dieser Kraft sehr divers umzugehen und sie, ich würde fast sagen, fast zu kultivieren und in verschiedene Richtungen zu lenken und wirklich auch tolle Dinge zu machen damit, die uns ja auch als Zivilisation, als Menschheit wirklich weiterbringen.
Mhm. Absolut. Und da möchte ich mich eben auch gegen jede Technikfeindlichkeit stemmen.
Oh ja, ich auch.
Die jetzt einfach sozusagen uns uns die Schuld so zuschreibt, dass wir hier einfach eine Technik entwickelt haben und wir eigentlich zurück in eine vortechnische Zeit gehen sollten, weil die Technik uns so radikale Probleme geschaffen hat. Gleichzeitig muss man einfach zugestehen, die Technik hat uns radikale Probleme geschaffen. Das, was du, was ihr in der Agentur Energie Schweiz hier zum Thema macht, das heißt, wofür das Schweizer Parlament die Notwendigkeit sieht, eine ganze Agentur auf die Beine zu stellen mit einem riesigen Budget, weil es hier ein Problem gibt, ist ein Ausdruck eines Problems. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Schweizer Gesetzgeber hier nichts Dummes macht. Das heißt, hier ist eine Gesellschaft, die sagt, wir haben ein Riesenproblem, wir brauchen eine intelligente Institution mit intelligenten, beherzten Menschen und auch mächtig viel Geld, um gegenzusteuern, weil sonst haben wir ein Problem. Das heißt, die Technik hat uns Probleme gemacht, weil man kann es ja nicht leugnen, die Klimafrage, wenn wir es auf die Klimafrage konzentrieren, ist eine technische entstandene Frage.
Absolut. Und weißt du, was ich eben auch sehr spannend finde, ist, wenn ich beobachte, was jetzt unser Auftrag ist bei Energie Schweiz, da ist ja unser Hauptauftrag ist, Menschen zu sensibilisieren auf dieses Thema und zu informieren über Möglichkeiten, wie man sich im eigenen Handeln eben durch ein verändertes Handeln Gegensteuer geben kann oder eben in eine positive Energiezukunft gehen kann. Und auch zu sehen, dass ja viele der Lösungen, die wir jetzt promoten, über die wir sprechen bei Energie Schweiz, auch wieder technologische Lösungen sind. Das heißt, was wir machen, ist eigentlich nur im kleinsten Rahmen geht in Richtung weniger und Verzicht oder solche Dinge, sondern auch der nächste Schritt scheint wieder ein technologischer Schritt zu sein. Was aber, was interessant ist, jetzt auch gerade nach dieser halben Stunde, wie wir gesprochen haben, Tom, auch zu beleuchten, was heißt das? Könnte es sein, dass diese nächsten technologischen Schritte eben auch noch begleitet sein könnten oder idealerweise sollten durch ein anderes Bewusstsein, wie wir auf der Erde leben, wie wir miteinander leben, wie wir mit den Ressourcen leben?
Absolut. Und um es noch einmal auch von meiner Warte dazu zu sagen, wir brauchen diese technischen Antworten. Es braucht die Technik auch als Antwort. Die Frage ist eben auch, würde ich sagen, aus welchem Bewusstsein heraus. Und lass mich hier ein Beispiel nennen, dass das Problem vielleicht benennt. Wir haben das im Vorgespräch kurz angesprochen. Ja? Einer der großen technischen Antworten auf die Energiesituation in Deutschland ist Windenergie.
Ja.
Und das ist eine tolle Sache. Ich kann mich noch erinnern, wie wir in den 70er Jahren gegen Atomkraftwerke demonstriert haben und wir also kleine hektografierte Broschüren verteilt haben, dass Sonne und Wind Alternativen dazu wären. Das war uns selber eigentlich suspekt, dass es nicht lächerlich ist, dass das eine technische Möglichkeit wäre. Mittlerweile ist das offensichtlich, also zu meiner Überraschung hatten wir damals mehr Recht, als ich es mir eigentlich eingestanden hatte damals, dass es wirklich Alternativen sind.
Ja.
Und das ist eine technische Alternative. Wind, Sonne sind technische Alternativen. Gleichzeitig fahre ich viel in Deutschland mit dem Zug und sehe einen Windpark nach dem anderen. Und lese mit Interesse ökologische Bürgerinitiativen, die aufschreien über die ästhetische Umweltzerstörung durch Windparks. Und ich muss zugestehen, und teilweise hat mich das selber in ein Dilemma gebracht, wenn ich so durch die Landschaften fahre und du siehst, du fährst durch wunderschöne Täler und auf einmal, ich sag mal ein halbes Jahr später, ist dieses wunderschöne Waldtal oder Wald- und Wiesental ein Technikpark. Und mir zumindest zieht sich etwas in der Seele zusammen. Irgendwas ist zerstört. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt sei nicht lächerlich, das ist halt der Preis, den man dafür zahlen muss. Gleichzeitig hat Deutschland jetzt eine gute Chance, die Energiewende zu schaffen. Und das ist halt der Preis dafür. Aber irgendwas ist da dran, wo ich das Gefühl habe, mit diesen rein technischen Lösungen fahren wir nur an die nächste Wand. Siehst du das ähnlich oder kannst du diesen Gedankengang für dich auch so nachvollziehen?
Das ist jetzt sehr interessant, Tom, da ich jetzt an dem Punkt eigentlich auch einen gewissen Split in mir selbst sehe, weißt du, als Daniela, die Privatperson, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Da geht mir das auch so. Und da ist so dieses Innehalten beim Anschauen dieser großen Windmühlen und auch der Vergleich zu einer unberührten Natur, die ja eine Kraft hat, wie man sie sonst fast nirgends erlebt. Also diese Kraft von unberührter Natur, die ist, glaube ich, unvergleichlich, da gibst du mir sicher recht. Und auf der anderen Seite, jetzt mit meinem Energie Schweiz Hintergrund, sind wir natürlich auch zu einem gewissen Grade opportunistisch und versuchen hier, und ich glaube, das ist in Deutschland sehr ähnlich wie in der Schweiz, einfach den nächsten Schritt zu machen, der besser ist als der vorherige. Und das ist ein Dilemma, was wir hier gerade schildern, oder? Es ist ein Dilemma, eigentlich zu sehen, dass vielleicht auch dieser nächste Schritt, sei es Wind, ähnliche Diskussionen gibt es zum Teil dann auch mit Gezeitenkraftwerken oder sogar Stauwehren in den Alpen. Da gibt es verschiedenste Beispiele. Und hier jetzt herauszufinden, darf ein nächster Schritt auch noch nicht optimal sein, aber besser als der vorherige? Oder gibt es Möglichkeiten? Und ich glaube, die sieht im Moment einfach niemand, hier etwas radikal anders zu machen. Und ich merke aber auch so jetzt im Reden, vielleicht hat es auch wirklich damit zu tun, in welchem Bewusstsein wir diesen nächsten Schritt machen. Ist es ein technisches, ich stelle jetzt da eine Windmühle hin, weil ich das kann, Bewusstsein? Oder könnten wir es vielleicht schaffen, da mehr integratives Bewusstsein hineinzubringen und auch im Schätzen der Natur, in die wir die dann hineinstellen? Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich wollte genau in die gleiche Richtung, weil einfach um das radikal anzudenken und nachdem ich ja nicht in einer Energieagentur sitze und den Luxus habe, hier keine pragmatischen Entscheidungen fällen zu müssen,
Genau.
Habe ich eben den Luxus, dann einfach auch teilweise absurden Gedankengängen nachzugehen. Und eine Frage, die ich mich hier gestellt habe, ist, was ist denn das Problematische an diesen Technikparks, Technikwindparks? Und wenn wir indigene Gesellschaften anschauen, die ja auch, ich sag mal, gebaut haben, ja? Selbst nicht mal indigene Gesellschaften, auch mittelalterliche Gesellschaften, fahr nach Italien und in der Toskana die Dörfer in der Landschaft. ich habe nicht den Eindruck, dass diese Dörfer in der Toskana die Landschaft zerstören. Mhm. Ist doch interessant.
Ja, ja.
Ich fahre durch diese wunderschöne Toskana, sehe Siena oder Lucca oder wie auch immer diese kleinen Städte heißen. Ich erlebe sie fast als Perlen in dieser Landschaft.
Ja.
Irgendwas ist da anders. Und die Fragestellung, die ich damit hatte, ist es nicht, und dann kommen wir wieder zur Bewusstseins- und Kulturfrage, ist es nicht unser technisches Verhalten, unser technisches Verhältnis zu dem, was wir machen?
Mhm.
Und verzeih mir, es ist ein absurder Gedankengang, aber spannend finde ich ihn trotzdem. Ich habe mir gedacht, auch darüber nachdenkend, wie vor allem indigene Völker einfach auch ein Verhältnis der Achtung, der Würde, sogar der Verehrung all dem gegenüber haben. Also wo eine Achtung gegenüber der Landschaft da ist, wo das in mythischen Bildern mit Göttern, mit heiligen Kräften versehen ist. Das ist eine ganz andere Beziehung dazu, als eine technische Beziehung.
Mhm.
Das bringt natürlich auch ein anderes Eingreifen in die Umwelt mit sich. Wenn man so einen Windpark sieht und sieht, dass wir hier die Windkraft anzapfen, ja, kann man es einerseits als ein Verhältnis haben, dass wir eben die Windkraft anzapfen, die Windkraft ausbeuten. Ja. Ich finde es aber nicht weniger zugänglich zu sagen, dass es eigentlich etwas ist, wofür ich dankbar bin, dass wir die Windkraft nutzen können. Jetzt ohne einer Naturmythologie anhängen zu wollen, aber einfach, dass es eigentlich berechtigt ist, dass diese Kräfte dieser Erde, ein Teil hier eben diese Windkraft, dass wir die nutzen können, diese Kraft in Energie, also in elektrische Energie umzuwandeln und in unsere Kultur einzuspeisen. Eigentlich ist das ein möglicher Anlass zur Dankbarkeit und nicht nur zu einem technischen Ausbeutungsverhältnis. Und eigentlich könnte diese Dankbarkeit auch Teil dessen sein, wie man diese Dinger baut. Also ich meine jetzt nicht gleich, dass man hier einen Windtempel hinbaut, wo den Windgöttern Dank geschuldet wird, dass wir den Wind nehmen sollen. Und ich weiß auch nicht, wie man es machen sollte, aber prinzipiell, ohne jetzt in solche Regressionen reinzugehen, kann ich mir schon vorstellen, dass solche Windparks eben auch in irgendeiner Form ein Ausdruck von Dankbarkeit dass das mitgebaut wird. Oder dass die Art und Weise, wie wir das leben. Und wenn das in irgendeiner Form mit drinnen ist, ändert sich mein Verhältnis zu diesen Windparks. Dann kriegt das eine Schönheit, weil was dort steht, eben nicht ein Industriepark ist, sondern eben auch unter anderem ein Ausdruck von Dankbarkeit.
Mhm.
Und ich weiß, das ist sehr Larifari und Philosophen dürfen das halt, aber interessant finde ich das schon.
Du, ich finde es sehr spannend und weißt du, was mich daran gerade so fasziniert, ist auch, was du hier aufzeigst, heißt eigentlich auch, ich habe gerade Schwierigkeiten, das richtig zu formulieren, aber ich sehe das gerade von zwei Seiten eigentlich, diese Vision, die du hier zeigst. Und zwar einerseits von der technologischen Seite, von den Ingenieuren, die diese Dinge bauen, was das heißen könnte, wenn die gebaut werden in einem anderen Bewusstsein, das zum Beispiel von Dankbarkeit getragen ist, aber vielleicht auch von Respekt für das Stück Natur, auf die es gebaut wird. Und gleichzeitig sehe ich auch so, wie von der anderen Seite, was das auch für einen Unterschied machen würde, wenn diese Umweltorganisationen oder diese sehr, sehr grün und umweltbewusst orientierten Menschen sich auch darauf einlassen könnten, Dankbarkeit gegenüber der Technologie, die uns ermöglicht, Wind zu Energie umzuwandeln, genau, entwickeln könnten. Genau. Siehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Das ist so sehr spannend.
Dass die zwei Dinge nämlich sich überhaupt nicht ausschließen müssen. Dass Dankbarkeit kein irgendwelche retroromantische zurück zu unseren indianischen Vorfahren Mythologie sein muss, die Technik irgendwie verbannt und unsere technischen Möglichkeiten nicht heißt, dass wir die Erde und alles rundum nur als etwas Ausbeutbares sehen, wo wir schauen, wie wir es am besten ausbeuten können und unsere Nachhaltigkeitsproblematik eigentlich nur so definieren, dass uns die Ausbeutung auf den Kopf fällt und wir es besser ausbeuten müssen.
Ja, genau.
Und zu sehen, und da wird es einfach spannend, weil das hat eine Bewusstsein, es hat eine spirituelle Dimension und deswegen glaube ich, ist diese Sendung, unsere Sendung hier auch einfach prädestiniert, über den Aspekt zu sprechen, weil ich denke, am Schluss kommt man über unser Verhältnis zu diesem Ganzen nicht, man entkommt denn nicht. Wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir unsere technischen Möglichkeiten so entfalten, dass wir nicht in einem technischen Bewusstsein hängen und gefangen bleiben, sondern dass als Ausdruck eigentlich einer tiefen, lebendigen Beziehung und der Bezogenheit zu all dem miteinander, mit uns als Menschen, mit der Natur, mit dem Kosmos, wie auch immer, einfach dieses Zulassen, wir haben da nicht nur eine instrumentelle Beziehung dazu, wir haben eine lebendige Beziehung mit all dem und diese Beziehung bedarf Respekt. Und dann stellt sich auch die Nachhaltigkeitsdebatte anders.
Ja, absolut. Und was du hier ansprichst, ist ja eigentlich auch eine Integration von, oder sogar eine Reintegration oder eine Neuintegration von den Fortschritten und Technologien, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, in ein ganzheitliches, lebendiges Sein, wo diese Technologien ja einfach auch dazugehören. Aber man sieht hier so die Vision, dass das viel besser integriert sein könnte in unseren ganzen Lebenskontext.
Ja, mal ganz naiv gefragt, gibt es irgendwelche Bereiche in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, wo solche Sachen ihren Platz haben, wo das angesprochen wird?
Ja, ich würde sagen, der Bereich, wo es angesprochen wird, das ist der Bereich, den man Social Change nennt. Dort könnte ich ihn mir vorstellen. Da gibt es auch, weißt du, wo Leute, auch Wissenschaftler darüber nachdenken, wie Social Change stattfindet. Mhm. Und das ist einfach das, was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, wo das vielleicht angetippt würde oder angetippt werden könnte. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich die Gedanken, wie du sie jetzt da gerade eröffnet hast, dass die schon aktiv gedacht werden.
Es ist ja auch ziemlich leicht, mit sowas in die Technikfeindlichkeit reinzurutschen. Mhm. Und du hast es ja richtigerweise angesprochen, dass der Respekt ja in beide Richtungen notwendig ist.
Genau.
Und dann, um deinen Gedankengang einfach weiter zu stricken, zu sehen, dass unsere technische Kräfte, Technikkräfte ja auch ein Ausdruck der Schönheit dieser Natur sind.
Ja, ja. Und gleichzeitig, um das Ganze einfach noch etwas komplexer aufzumachen, gleichzeitig auch nicht aus der Sicht, wenn wir über Nachhaltigkeit vollständig sprechen wollen, gehört auch dazu, immer wieder zu hinterfragen, was braucht es wirklich, wo übertreiben wir es mit Platzbedarf, mit Energieverschwendung, mit oder diese ganzen diese ganzen Movements, die man ja eigentlich sehr deutlich jetzt sieht, auch der Sharing Economy, dass man versucht, Ressourcen zu teilen, nicht jeder braucht ein Auto, diese ganzen Geschichten eben dann da auch zu integrieren und nicht dann wiederum nur einseitig auf das Weiterentwickeln von Technologien zu setzen. Mhm.
Nachdem wir wieder mit der Zeit auch fortgeschritten sind, ich würde gern auch unsere Zuhörer mit in die Sendung reinholen, entweder per E-Mail oder per Telefon. Wenn ich ganz kurz unsere Einwahlnummern durchsagen darf, das wäre in Deutschland 0201 545 99 800, in der Schweiz 041 512 60 12, in Österreich 01 22 97 303. Dann haben wir hier einen Konferenzraum, in den Sie sich hier einwählen können. Der hat noch eine extra Nummer, die wäre 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste. Und in diesem Konferenzraum der Einwahlcode 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. Und noch eine letzte Hürde, mit der Stern 1 können Sie sich dort zu Wort melden und dann sehen wir, dass wir Sie hier freischalten sollen. Stern 1 wäre die letzte Hürde. Die E-Mail-Adresse, unter der Sie sich melden können, ist einfacher. Die heißt kontakt@radio-evolve.de. kontakt@radio-evolve.de. Wir haben auch schon einige E-Mail-Fragen, mit denen ich anfangen möchte. Da fragt ein Hörer, wenn über Nachhaltigkeit gesprochen wird, geht es ja oft darum, wie wir mit der Natur so umgehen, dass wir sie nicht ausbeuten. Oft geht es darum, dass wir Dinge weniger oder nicht so invasiv tun. Wie geht das eurer Meinung nach einher mit unserer menschlichen Kreativität und unserem Drang, die Welt zu gestalten und Kultur zu schaffen? Wenn ich die Frage an dich weiterleiten darf.
Ja, das ist eine große Frage. Ich bin persönlich eigentlich überzeugt, dass sich diese beiden Dinge eben überhaupt nicht widersprechen müssen. Ich glaube, in einer authentischen Kreativität, wie wir sie auch leben möchten oder wie es so in meiner Vorstellung ideal wäre, würde Kreativität eben auch bedeuten, diese Kreativität immer im Hinblick auf das Ganze oder in Respekt des Ganzen auszuleben. Und ich habe wieder das Gefühl, dieses Thema der Nichthaltigkeit kommt aus der Isolation und aus der Kontraktion auch in einen starken Individualismus. Mhm. Aber in dem Maße, wie wir das Ganze im Blick halten können, in der Art, wie wir unsere Leben leben, glaube ich nicht mal, dass da ein Konflikt da sein muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich glaube, das ist genauso. Und der Konflikt muss nicht sein. Mhm. Ich würde gern, weil wir auch hier einen Hörer oder eine Hörerin haben, die sich per Telefon eingeschaltet hat, kurz unsere Telefonleitung freischalten. Die Telefonleitung ist frei, wir sollten Sie hören können. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend, Tom, hallo. Daniela.
Hallo.
Also ich finde es sehr schön, wie ihr immer wieder auf diesen Punkt gekommen seid, dass die verschiedenen Dinge miteinander in Beziehung stehen. Und nach meinem Empfinden ist das, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte, oder da, wo wir stehen, dass wir auf der einen Seite heute viel mehr als zum Beispiel vor 50, 60 Jahren, als die Atomenergie entdeckt wurde, zum Beispiel sehen, wie die Dinge viel mehr miteinander in Beziehung stehen. Das ist ja auch etwas, was wir aus der Biologie, speziell aus der Ökologie, wissen und kennengelernt haben und in der, durch die Forschung herausgefunden haben. Und dieses Miteinander in Beziehung stehen, mein Empfinden ist, dass es da mehr Aufmerksamkeit braucht und auch vielleicht andere Herangehensweisen, wie wir Lösungen entwickeln, technische Lösungen. Aber vorhin habt ihr schon mal gesagt, braucht es nicht den philosophischen Blick mit darauf? Und braucht es nicht vielleicht auch andere Dialog, andere Gesprächsformen, die mit viel mehr Offenheit quasi in so einen Entwicklungsprozess hineingehen? Mhm. Das würde ich gerne noch mit reinbringen. Mhm.
Spannend.
Ja, das ist natürlich ganz ein spannender Aspekt. Und ja, ich glaube, was du da reinbringst, ist ja, einerseits haben wir heute ein stärkeres Verständnis für diese Zusammenhänge, weil wir, ehrlich gesagt auch, weil wir jetzt die negativen Implikationen auch sehen, oder? Also nicht zuletzt deshalb hat sich unser Verständnis für diese Zusammenhänge geschärft, blöd das eigentlich tönt. Also das ist ja eigentlich, aus diesen negativen Klimageschichten haben wir auch gelernt zu sehen, wie das tatsächlich alles zusammenhängt. Und im nächsten Schritt, wohin du zeigst, ist es ja jetzt eigentlich die Frage, schaffen wir es, dieses Zusammenhangsbewusstsein und dieses Beziehungsbewusstsein in die nächsten Schritte hineinfließen zu lassen, um dadurch zu besseren Lösungen zu kommen.
Mhm. Und auch unser Denken letztendlich wirklich viel mehr dahingehend zu entwickeln, gleichzeitig verschiedene Perspektiven zu halten, zum Beispiel. Parallel können wir ja auch sehen, wie sich unser menschliches Denken sehr entwickelt hat über die letzten 50, 60 Jahre und also natürlich auch länger, aber jetzt mal um diesen Zeitraum zu nehmen, der als den Zeitraum, in dem wir sehr viel technische Lösungen entwickelt haben, wo wir jetzt merken, die kommen an ihre Grenzen, aber die in Kreativität wirklich mehr in diese Richtung zu bringen.
Mhm. Ja, finde ich ganz wichtig.
Spannend. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Eine Frage, die uns hier wieder per E-Mail erreicht hat. Da schreibt ein Hörer, mir hat gefallen, dass ihr recht behutsam darüber gesprochen habt, wie technische oder klimatologische Veränderungen oder Krisen etwas mit unserem Bewusstsein zu tun haben. Ist es so, dass wir unsere eigene Befindlichkeit ausdehnen müssen, damit das nicht bei uns selbst Halt macht, sondern den Körper der Erde mit einschließt? Es wäre also unsere Sensibilität, unsere Wahrnehmung, unsere Aufmerksamkeit gefordert, Prozesse nicht nur in uns, sondern um uns herum bewusst zu spüren und zu erkennen.
Ja. Und gleichzeitig merke ich auch so, dass mich das eigentlich auch sehr stark beschäftigt, was förderlich ist, um in dieser Richtung arbeiten zu können. Was können wir tun als Individuum, aber auch als Menschen, die wir uns mit Bewusstsein und Kultur beschäftigen, um dieses uns vergrößern und immer mehr Zusammenhänge und Beziehungen wahrnehmen zu können, um das zu fördern oder zu üben. Mhm. Ich meine, das finde ich eine unendlich spannende Frage und ich habe da noch nicht wirklich eine Antwort gefunden.
Ja. Und vielleicht ist ja, man neben all den praktischen Antworten, die es eben auch braucht, ja, und das muss man ja auch immer dazu sagen, und das hast du ja auch mit eingeführt, dass zum Beispiel Windkraftwerke, so sehr sie auch ihre eigene Problematik mitbauen, pragmatische Lösungen vielleicht sein müssen, um mit einer sehr groß herausfordernden Situation umzugehen. Mhm. Aber neben dem, dass wir auf dieser Ebene handeln müssen, und das ist immer wichtig, glaube ich, mitzubetonen, bedarf es vielleicht auch einfach einer Befragung unseres Verhältnisses zu all dem. Weil, was hier ja mit angesprochen wurde in dieser Frage, ist mit dieser Sensibilität, ist es wirklich angebracht, der Natur oder diesem Globus gegenüber nur ein instrumentelles Verhältnis zu haben? Kant hat einmal gesagt, als ethische Grundforderung, dass wir in einem anderen Menschen nie nur ein Mittel zum Zweck, sondern immer auch einen Selbstzweck sehen. In unserer menschlichen Bildung. Ist das nicht eine kantische Forderung, um sie hier philosophisch reinzubringen, die wir einfach auch auf die ganze Natur ausweiten müssen?
Ich bin überzeugt, das müssen wir. Und ich meine, gerade auch in der evolutionären Spiritualität, wo wir ja wirklich auch versuchen, dieses Bewusstsein für einen Gesamtprozess, der ja immer auch die Natur einschließt und alles was ist, zu schärfen. In so einem Weltbild ist ja das eigentlich die einzige Möglichkeit, wie wir weitergehen möchten. Und gleichzeitig ist auch Realität, dass die Entwicklung von diesem Prozessbewusstsein einfach auch eine sehr große Aufgabe ist und eine, an der wir alle noch einfach sehr viel arbeiten und gemeinsam versuchen herauszufinden, wie wir hier dieses Bewusstsein kultivieren können.
Vielleicht hier noch eine Frage, die sich auch konkret an den Arbeitszusammenhang von Instituten wie der Energieagentur richtet. Ja. Schreibt eine Hörerin, ein sehr interessantes Gespräch. Unser Energiesparwahn ist ja an so vielen Stellen seltsam. Die Architektur lässt im Moment fast nur im Holzrahmen Glasglobusse zu, egal ob es Wohnraum, eine Schule oder ein Bürogebäude wird. Wo bleibt da die Kreativität? Wenn wir die Vielschichtigkeit des Lebens reduzieren auf den wesentlichen Punkt, zum Beispiel im Moment das Energiesparziel, wird alles so eng und der Ausdruck so arm.
Da würde ich eigentlich gerne ganz vehement widersprechen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich war gerade letzte Woche an einem Kongress von Architekten, ja. Von 100 Architekten. Und da wurde dieses Thema ganz intensiv, genau dieses Thema auch diskutiert. Und es war hochspannend, weil da gibt's ein Lager von energiebewussten Architekten, die sagen, hey Kollegen, das ist überhaupt nicht wahr, dass wir da nicht kreativ sein können. Ganz im Gegenteil, wir können unsere ganze Kreativität ausleben und erst noch energiepositive Häuser bauen. Das ist eigentlich das Genialste, was wir tun können. Und es gab das andere Lager, was ich jetzt auch so aus dieser Frage höre, das gesagt hat, nein, wir sind in unserer architektonischen Kreativität völlig eingegrenzt und können eben nicht mehr tun, was wir eigentlich tun würden. Und ich finde das spannend, dass sogar unter den Architekten diese Diskussion entbrannt ist und sich bestimmt auch weiterentwickeln wird. Aber ich glaube, es greift etwas zu kurz, einfach zu sagen, die Kreativität kann dann nicht mehr ausgelebt werden. Dafür ist Leben viel zu anpassungsfähig. Und Kreativität ist ja eben Kreativität, die kann sich ganz bestimmt in solche positiven, energetisch positiven Richtungen auch entwickeln.
Noch eine letzte Frage an deine Arbeit in der Energieagentur selber. Siehst du hier einen Aufbruch in ein anderes Bewusstsein, in welchem auch pragmatischen Rahmen? Und wenn ja, was ist da spannend? Was passiert da in diesen Kreisen von diesen Menschen, die sich mit diesem Thema der Nachhaltigkeit professionell und auch von staatlicher Ebene her engagieren?
Ich sehe noch keinen klaren Aufbruch in ein Bewusstsein, das über das entweder rein grüne, umweltbewusste oder das, wenn wir es nennen wollen, orange, sehr wissenschaftlich und technisch bewusste Bewusstsein hinausgeht. Ich sehe in meiner Arbeit ganz stark die Polarisierung dieser zwei Lager, des Grünen und des Orangen. Und ich finde es persönlich sehr, sehr faszinierend und auch eine Herausforderung, Wege zu finden, darüber hinauszugehen, weil ich glaube, dass darin die Kraft von neuen Lösungen liegen würde.
Sehr schön, Daniela. Wir sind auch wieder am Ende unserer Zeit und vielleicht haben wir auch mit dem Gespräch einen Beitrag dazu leisten können, einen kleinen darüber hinauszugehen.
Ja, das ist sehr schön.
Herzlichen Dank, dass du mit in der Sendung warst und herzlichen Dank, dass wir auf diese Art und Weise über so ein wirklich auch drängendes Problem wie Nachhaltigkeit sprechen durften.
Ja, danke dir, Tom.
Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.